Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Plisch und Plum. Erstes Kapitel. Eine Pfeife in dem Munde, unterm Arm zwei junge Hunde, trug der alte Kasper schlich. Rauchen kann er fürchterlich, doch obschon die Pfeife glüht, oh, wie kalt ist sein Gemüt. Wozu, lauten seine Worte, wozu nützt mir diese Sorte? Macht sie mir vielleicht Pläsier? Einfach nein, erwidr ich mir. Wenn mir aber was nicht lieb, weg damit, ist mein Prinzip. An dem Teiche steht er still, weil er sie ertränken will. Ängstlich strampeln beide kleinen Quadrupeden mit den Beinen, denn die innere Stimme spricht, der Geschichte trau ich nicht. Hups, pickt einer schon im Bogen, plisch, da glitscht er in die Wogen. Hups, der zweite hinterher, plumm, damit verschwindet er. Abgemacht, rief Kasper schlich, dampfte und entfernte sich. Aber hier wie überhaupt kommt es anders, als man glaubt. Paul und Peter, welche gerade sich entblößt zu einem Bade, gaben still verborgen Acht, was der böse Schlich gemacht. Hurtig und den Fröschen gleich hupfen beide in den Teich. Jeder bringt in seiner Hand einen kleinen Hund ans Land. Plisch, rief Paul, so nenne ich meinen. Plum, so nannte Peter seinen. Und so tragen Paul und Peter ihre beiden kleinen Köter eilig, doch mit aller Schonung, hin zur elterlichen Wohnung. Zweites Kapitel. Papa Fittich treu und friedlich, Mama Fittich sehr gemütlich, sitzen Arm in Arm geschmiegt, sorgenlos und still vergnügt, kurz vor ihrem Abendschmause, noch ein wenig vor dem Hause, denn der Tag war ein gelinder, und erwarten ihre Kinder. Sieh, da kommen alle zwei, Plisch und Plum sind auch dabei. Dies scheint aber nichts für Fittich. Heftig ruft er, na, da bitt ich. Doch Mama mit sanften Mienen, Fittich bat sie, gönn es ihnen. Angerichtet stand die frische Abendmilch schon auf dem Tische. Freudig eilen sie ins Haus, Plisch und Plum geschwind voraus. Ach, da stehen sie ohne Scham, mitten in dem süßen Rahm und bekunden ihr Behagen durch ein lautes Zungenschlagen. Schlich, der durch das Fenster sah, ruft verwundert, ei, sieh da, das ist freilich ärgerlich. Aber nicht für mich. Drittes Kapitel. Paul und Peter, ungerührt, grad als wäre nichts passiert, ruhen in ihrem Schlafgemach. Denn was fragen sie danach? Ein und aus durch ihre Nasen säuselt ein gelindes Blasen. Plisch und Plum hingegen scheinen noch nicht recht mit sich im Reinen in Betreff der Lagerstätte. Schließlich gehen sie auch zu Bette. Unser Plisch gewohnterweise dreht sich dreimal erst im Kreise. Unser Plum dagegen zeigt sich zur Zärtlichkeit geneigt. Denen, die der Ruhe pflegen, kommen manche ungelegen. Marsch! Mit diesem barschen Wort stößt man sie nach außen fort. Kühle weckt die Tätigkeit, Tätigkeit verkürzt die Zeit. Sehr willkommen sind dazu hier die Hose, da der Schuh, welche, ehe der Tag beginnt, auch bereits verändert sind. Für den Vater welch ein Schrecken, als er kam und wollte wecken. Der Gedanke macht ihn blass, wenn er fragt, was kostet das? Schon will er die Knaben strafen, welche tun, als ob sie schlafen. Doch die Mutter fleht, ich bitte dich, sei nicht grausam, bester Fittich. Diese Worte liebevoll schmelzen seinen Vatergroll. Paul und Peter ist's egal. Peter geht vorerst einmal in zwei Schlapppantoffeln los, Paul in seiner Zackenhos. Plisch und Plum, weil ohne Sitte, kommen in die Hundehütte. Ist fatal, bemerkte Schlich. Aber nicht für mich. Viertes Kapitel. Endlich fing im Drahtgehäuse sich die frechste aller Mäuse, welche Mama Fittich immer bald im Keller, bald im Zimmer und besonders bei der Nacht fürchterlich nervös gemacht. Dieses gibt für Plisch und Plum ein erwünschtes Gaudium, denn jetzt heißt es mal heraus, alte böse Knuspermaus. Husch! Des Peters Hosenbein denkt sie, soll ihr Schutz verleihen. Plisch verfolgt sie in das Rohr, Plum steht andererseits davor. Knipp, in sein Geruchsorgan bohrt die Maus den Nagezahn. Plisch will sie am Schwanze ziehen, Knipp, am Ohre hat sie ihn. Siehst du wohl, da läuft sie hin in das Beet der Nachbarin. Kritze, kratze, wehe dir, du geliebte Blumenzieher. Madame Kümmel will soeben Öl auf ihre Lampe geben. Fast wäre ihr das Herz geknickt, als sie in den Garten blickt. Sie beflügelt ihren Schritt und die Kanne bringt sie mit. Zornig, aber mit Genuss gibt sie jedem einen Guss. Erst dem Plisch und dann dem Plum. Scharf ist das Petroleum. Und die Wirkung, die es macht, hat Frau Kümmel nicht bedacht. Aber was sich nun begibt, macht Frau Kümmel so betrübt, dass sie wie von Wahn umfächelt ihre Augen schließt und lächelt. Mit dem Seufzerhauche, stößt ihr eine Ohnmacht zu. Paul und Peter, frech und kühl, zeigen wenig Mitgefühl. Fremder Leute Seelenschmerzen nehmen sie sich nicht zu Herzen. Ist fatal, bemerkte Schlich. Aber nicht für mich. Fünftes Kapitel. Kurz die Hose, lang der Rock, krumm die Nase und der Stock, Augen schwarz und Seele grau, Hut nach hinten, Miene schlau. So ist Schmulchen Schiefelbeine, schöner ist doch unsere einer. Er ist grad vor Fittichs Tür. Rau, rau, erschallt es hier. Kaum verhallt der raue Ton, so erfolgt das weitere schon. Und wie schnell er sich auch dreht, ach, er fühlt, es ist zu spät. Unterhalb des Rockelores geht sein ganze Sach kapores. Soll ihm das nochmal passieren? Nein. Vernunft soll triumphieren. Schnupp, er hat den Hut im Munde. Staunend sehen es die Hunde, wie er so als Quadruped rückwärts nach der Türe geht, wo Frau Fittich nur mal eben sehen will, was sich begeben. Sanft wie auf die Bank von Moos setzt er sich in ihr Schoß. Fittich eilte auch herbei. »Wei«, rief Schmul, »ich bin entzwei. Zahlt der Herr von Fittich nicht, werd ich klagen bei's Gericht.« »Er muß zahlen.« Und von je tat ihm das doch gar so weh. Auf das Knabenpaar zurück wirft er einen scharfen Blick, so als ob er sagen will, »Schämt euch nur, ich schweige still.« Doch die kümmern sich nicht viel um des Vaters Mienenspiel. »Ist fatal«, bemerkte Schlich. »Aber nicht für mich.« Sechstes Kapitel. Plisch und Plum, wie leider klar, sind ein niederträchtig Paar. Niederträchtig, aber einig, und in letzter Hinsicht, meine ich, immerhin noch zu verehren. Doch wie lange wird es währen, Bösewicht mit Bösewicht, auf die Dauer geht es nicht. Vis-à-vis im Sonnenschein saß ein Hündchen, hübsch und klein. Dieser Anblick ist für beide eine unverhoffte Freude, jeder möchte vorne stehen, um entzückt hinaufzuspähen. Hat sich Plisch hervorgedrängt, fühlt der Plum sich tief gekränkt. Drängt nach vorne sich der Plum, nimmt der Plisch die Sache krumm. Schon erhebt sich dumpfes Grollen, Füße scharren, Augen rollen und der heiße Kampf beginnt. Plum muß laufen, Plisch gewinnt. Mama Fittich machte grad Pfanne, Kuchen und Salat, das bekannte Leibgericht, was so sehr zum Herzen spricht. Hurra, da kommt mit Ungestüm, Plum und Plisch ist hinter ihm, Schemel, Topf und Kuchenbrei mischt sich in die Beißerei. Warte, Plisch, du Schwerenöter! Damit reichte ihm der Peter einen wohlgezielten Hieb. Das ist aber Paul nicht lieb. »Warum schlägst du meinen Köter?« ruft der Paul und haut den Peter. Dieser, auch nicht angefroren, klatscht dem Paul um seine Ohren. Jetzt wird's aber disparat. Ach, der köstliche Salat dient den aufgeregten Geistern, sich damit zu überkleistern. Papa Fittich kommt gesprungen, mit dem Stocke hochgeschwungen. Mama Fittich voller Güte, dass sie dies Malheur verhüte. »Bester Fittich«, ruft sie, »fass dich!« Dabei ist sie etwas hastig. Ihre Haube zart umflort, wird von Fittichs Stock durchbohrt. »Hehe«, lacht der böse Schlich, »wie ich sehe, hat man sich.« Wer sich freut, wenn wer betrübt, macht sich meistens unbeliebt. Lästig durch die große Hitze ist die Pfannekuchenmütze. »Höchst fatal«, bemerkte Schlich, »aber diesmal auch für mich.« Siebentes Kapitel. Seht, da sitzen Plisch und Plum voll Verdruß und machen Brumm, denn zwei Ketten, gar nicht lang, hemmen ihren Tatendrang. Und auch Fittich hat Beschwerden, dies, denkt er, muß anders werden. Tugend will ermuntert sein. Bosheit kann man schon allein. Daher sitzen Paul und Peter jetzt vor Bokelmanns Katheter. Und Magister Bokelmann hub wie folgt zu reden an. Geliebte Knaben, ich bin erfreut, dass ihr nun mero gekommen seid, um, wie ich hoffe, mit allen Kräften Aug und Ohren auf mich zu heften. Zum Ersten lasset uns fleißig betreiben, lesen, Kopf, Tafel, rechnen und schreiben. All dieweil der Mensch durch sotane Künste zu Ehren gelanget und Brot gewinste. Zum Zweiten, was würde das aber besagen ohne ein höfliches Wohl betragen? Denn wer nicht höflich nach allen Seiten, hat doch nur lauter Verdrießlichkeiten. Darum zum Schlusse, denn sehet, so bin ich, bitte ich euch dringend inständigst und innig, habt ihr beschlossen, in eurem Gemüte meiner Lehre zu folgen in aller Güte, so reichet die Hände und blicket mich an und sprechet, jawohl, Herr Bokelmann. Paul und Peter denken froh, alter Junge, bist du so? Keine Antwort geben sie, sondern machen bloß hihi, worauf er, der leise pfiff, wiederum das Wort ergriff. Dieweil ihr denn gesonnen, so spricht er, euch zu verhärten als Bösewichte, so bin ich gesonnen, euch dahingegen all hier mal über das Pult zu legen und solchermaßen mit einigen Streichen die harten Gemüter euch zu erweichen. Flugs hervor aus seinem Kleide wie den Säbel aus der Scheide, zieht er seine harte, gute, schlanke, schwanke Haselrute, fasst mit gund'ger Hand im Nacken Paul und Peter bei den Jacken und verklopft sie so vereint, bis es ihm genügend scheint. Nunmehr, so sprach er in guter Ruh, meine lieben Knaben, was sagt ihr dazu? Seid ihr zufrieden und sind wir einig?
Jawohl, Herr Bokelmann, riefen sie schleunig.
Dies ist Bokelmanns Manier, das sie gut, das sehen wir. Jeder sagte, jeder fand, Paul und Peter sind charmant. Aber auch für Plisch und Plum nahte sich das Studium und die nötige Dressur, ganz wie Bokelmann verfuhr. Bald sind beide Kunst geübt, daher allgemein beliebt, und wie das mit Recht geschieht, auf die Kunst folgt der Profit. Schluss. Zugereist in diese Gegend, noch viel mehr als sehr vermögend, in der Hand das Perspektiv, kam ein Mister namens Pief.
»Warum soll ich nicht beim Gehen«, sprach er, »in die Ferne sehen? Schön ist es auch anderswo, und hier bin ich sowieso.«
Hierbei aber stolpert er in den Teich und sieht nichts mehr. »Paul und Peter, meine Lieben, wo ist denn der Herr geblieben?« fragte Fittich, der mit ihnen hier spazieren geht im Grünen. Doch wo der geblieben war, wird ihm ohne dieses klar. Ohne Perspektiv und Hut steigt er ruhig aus der Flut. »Allee, Plisch und Plum, apport«, tönte das Kommandowort. Streng gewöhnt an das Parieren, tauchen sie und apportieren das Vermisste prompt und schnell. Mr. Pief sprach,
»Very well, diese zwei gefallen mir, wollt ihr 100 Mark dafür?«
Drauf erwidert Papa Fittich ohne weiters, »Ei, da bitt ich!« Er fühlt sich wie neu gestärkt, als er so viel Geld bemerkt. »Also, Plisch und Plum, ihr beiden, lebet wohl, wir müssen scheiden, ach, an dieser Stelle hier, wo vor einem Jahr wir vier in so schmerzlich süßer Stunde uns vereint zum schönen Bunde. Lebt vergnügt und ohne Not, Beefstick sei euer täglich Brot.« Schlicht, der auch herbeigekommen, hat dies alles wahrgenommen. Fremdes Glück ist ihm zu schwer.
»Recht erfreulich«, murmelt er, »aber leider nicht für mich.« Plötzlich fühlt er einen Stich, kriegt von Neid den Seelenkrampf, macht geschwind noch etwas Dampf, fällt ins Wasser, daß es zischt, und der Lebensdocht erlischt. Einst belebt von seinem Hauche, jetzt mit spärlich mattem Rauche, glimmt die Pfeife noch so weiter und verzehrt die letzten Kräuter, noch ein Wölkchen, blau und kraus, pfütt ist die Geschichte. Ende von Plisch und Plum.
Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de.